ARD.
Ich bin ein ganz normaler Mensch, weil irgendwann kommt das Leben in den Weg.
Ja, klar.
Ja, dann musst du arbeiten, dann kannst du nicht ins Training. Dann bist du unterwegs und dann stellt dir irgendjemand irgendwas zum Essen hin, sagst, ja komm, das esse ich jetzt schnell. Dann kommt die Hochzeit von deinem Kumpel, sagst du, ah, nehme ich wieder zwei ab, nimmst wieder vier zu. Also ich war tatsächlich 10 Jahre lang so ein wandelndes Jojo.
Mehr gute Gespräche. Die blaue Couch. Ein Bayern 1 Premium Podcast in der ARD Audiothek. Und hier ist Thorsten Otto.
Jürgen Schmieder, freue mich sehr. Herzlich willkommen auf der blauen Couch.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Zwei Oberpfölzer im Studio.
Ja, das ist richtig cool. Also du kommst ja aus der großen Stadt.
Ich komme aus der großen Stadt Weiden, ja.
Ich bin ja wirklich Hinterwäldler. Bei uns muss man ja nur 15 Minuten durch den Wald fahren und wenn der Wald aufhört, dann kommt Hirschenreuth. Weiden ist die große Stadt.
Das war für euch wirklich die große Stadt?
Ja, also zum Einkaufen und dann ins Jutz und zum Weggehen. Also wenn du in eine richtige Disco und in eine große Stadt wolltest, musstest du nach Weiden.
Du bist ja schon lange nicht mehr in der Oberpfalz in Hirschenreuth, lebst jetzt in Kalifornien. Ja. Wie beschreibst du deinen Freunden dort, den Amis, wo du herkommst, wie es da aussieht in Hirschenreuth?
Es ist tatsächlich, sag denen, so wie ihr euch vorstellt, dass Deutschland ist, ist es nur in meinem Dorf. Also so ein Marktplatz mit Kirche und die Dorfkneipe daneben.
Heile Welt in gewisser Weise auch noch.
Wir tragen Lederhosen, wir trinken Feierabendbier, das kennst du ja in Deutschland. Zeugelbier. Also wirklich so, wie ihr denkt, dass Deutschland ist, ist es bei uns in der Oberpfalz.
Apropos Aussehen, du siehst verdammt fit aus, Jürgen.
Danke.
Ich weiß, dass das nicht immer so war, aber du bist für einen Mann mit Mitte 40, bist du in Shape.
Erstaunlicherweise, ja, weil wenn man daran denkt, dass es vor 2 Jahren quasi noch komplett anders war, bin ich jetzt tatsächlich relativ stolz drauf.
Bester Zustand deines Lebens gerade?
Ist tatsächlich so, ja.
Und gut 2 Jahre ist es her, da warst du fast tot.
Ja, ich habe mich im wahrsten Sinne des Wortes zu Tode gefressen. Während der Covid-Pandemie.
Stress fressen.
Stress, Bequemlichkeit. Während Covid durftest du wenig Sport treiben. Und weil es auch egal war, auch viel trinken, weil du einfach nichts zu tun hattest. Also während Covid saßen wir alle in der Wohnung.
Ich kann mich noch dunkel erinnern. Ja. Die Eltern können sich noch erinnern. Hat man dir das auch angesehen?
Ja, also meine Frau sagte es auch. Die sagte wirklich, du schaust nicht gut aus. Du schaust krank aus.
Hast du dich auch nicht gut gefühlt?
Ja, ich war depressiv, mies gelaunt, war aggressiv und hab's aber immer auf die Pandemie geschoben. Weil du hörtest ja, jeder ist ein bisschen aggro, jeder ist ein bisschen depressiv. Und da dachte ich so, okay, das ist normal.
Und es hat sich dann rausgestellt, wir sprechen nachher ausführlichst drüber, das ist Diabetes.
Ja, also ich war 11 Monate lang diabetisch, ohne es zu wissen. Und fiel dann ins diabetische Koma, weil ich mich nicht dran gehalten habe.
Ich bin übrigens sehr froh, weil ich auf deine Unterarme gucke, dass man deine Tattoos sieht. Weil die haben ja eine Bedeutung, ne? Die hat zumindest einige davon.
Alle haben eine Bedeutung. Ja. Also ich habe kein Tattoo, das ist keine. Ich habe meinen Ehering tätowiert. Ich habe alle Orte, an denen wir länger als ein halbes Jahr gewohnt haben, drauf. Mein Sohn ist drauf. Also
und auch dein Lebensmotto, habe ich mir sagen lassen. Stimmt das?
Ja, Petaredast ist ein isländisches Sprichwort für am Ende wird sich alles fügen. Also es heißt nicht, dass alles gut wird, aber alles, was du so im Leben machst, all die Verzweigelungen führen am Ende doch so zu einer Straße, die auf der alles Sinn ergibt.
Daran glaubst du ganz fest?
Glaube ich ganz fest. Also bei mir war es so. Und man kann tatsächlich in meinem Lebenslauf so ein paar Nuancen erkennen, wo du sagst, okay, das ist jetzt kein Zufall.
Zum Beispiel?
Meine Frau. Wir haben uns
unsere Frauen, wir haben uns gerettet haben.
Ja, nein.
Bei mir auch schon.
Also so ist es tatsächlich, aber wir haben uns während des Studiums kennengelernt und haben dann festgestellt, wir stammen nicht nur aus dem gleichen Dorf, was wir nicht wussten, sondern ihre Oma hat in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs meinem Vater, der ein Flüchtling aus Dresden war, eine Jacke gehäkelt. Wir haben das im Nachhinein erfahren und sagen, okay, es gibt irgendeinen Zufall, der uns zusammenführte. Und das sind so kleine Beispiele, wo du sagst, schau mal, am Ende ergibt alles Sinn.
Alles wird sich fügen. Das ist aber trotzdem eine sehr optimistische Sicht aufs Leben, speziell für jemand, der eben vor gut 2 Jahren so gut wie tot war. Hast du es damals auch gedacht?
Ja,
umso mehr. Dieser diabetische Schock passiert ist, das fügt sich gerade?
In diesem Moment nicht. Ja. Aber wenn man es natürlich jetzt im Nachhinein betrachtet, sagt man, der schlimmste Moment meines Lebens, dieses diabetische Koma und die 2 Monate danach, waren letztlich der beste Moment meines Lebens, weil sie dazu geführt haben, dass ich jetzt ein fitter Typ bin und viele Abenteuer mit meiner Familie erleben kann.
Wenn das nicht passiert wäre?
Ja. Wäre ich jetzt 30 Kilo schwerer, wäre ich depressiv und ich glaube, meine Familie wäre sehr, sehr enttäuscht von mir. Also es wäre tatsächlich immer weiter bergab gegangen und ich fürchte fast, dass ich jetzt nicht mehr am Leben wäre.
Wow. Du hast ein sehr, sehr bemerkenswertes Buch darüber geschrieben. Arschtritt ins Glück, der eine Moment, der dein Leben für immer verändert. So hast du es empfunden, als Arschtritt ins Glück?
Ja, weil, wie gesagt, ein diabetisches Koma ist kein Spaß, sondern es ist tatsächlich ein ganz, ganz schlimmer Moment. Es waren ganz, ganz schlimme 2 Monate. Aber letztlich, wie man sagt, also Schicksal oder das Leben hat mir in den Arsch getreten, aber ins Glück. Also ich bin jetzt so glücklich, so zufrieden wie nie zuvor.
Was denkst du, wenn du heute Bilder von dem Jürgen von vor 2,5 Jahren siehst?
Ich schäme mich für mich selber.
Also ist dein Gefühl Scham, ja?
Ja, ist wirklich so. Ich schäme mich, weil ich mich damals eigentlich für einen ziemlich fitten und coolen Typen hielt. Und mir wird jetzt klar, wie desillusioniert ich war. Also jetzt schaust du diese Bilder an und sagst, nein, der Mensch war nicht gesund. Der Mensch war nicht zufrieden.
Also ist es nicht nur eine körperliche Sache gewesen?
Fast nicht. Also die Symptome waren natürlich körperlich, aber letztlich war alles im Geist. Ich war tatsächlich unzufrieden, aggressiv, depressiv und es äußerte sich alles darin, dass ich massiv an Gewicht zugenommen habe und mich wirklich zu Tode gefressen habe.
Und das hast du alles ganz alleine oder mit Hilfe deiner Family hingekriegt, so wie du heute vor mir sitzt? Ich hätte schon fast gesagt, wie ein Athlet. Soweit das mit Mitte 40 möglich ist. Aber du bist ja sogar einer.
Ja.
Du bist ja, wie heißt das? Pickleball.
Pickleball, ne? Ja. Das ist eine Mischung aus Tennis und Tischtennis. Und es ist meine Midlife-Crisis.
Ja, also, aber sag's ruhig, du bist Nummer
4 der Welt in der Altersklasse.
Boah!
35. Also bei den Älteren.
Soll das nicht irgendwann auch olympisch werden?
Das wäre mein großes Ziel. Also
nee.
Wenn Los Angeles 2028... wenn es da Demonstrationssportart wird und es gibt ja nicht viele Deutsche, die das spielen, also wenn mich der DOSB nominieren
mit knapp 50
würde, dann würde mein Traum, das ist so ein, was ich immer bereue, dass ich es nie zu Olympia geschafft habe, der Traum ist noch nicht aufgegeben.
Also wenn das passiert, wenn das hinhaut, dass du mit knapp 50 an den Olympischen Spielen in Los Angeles 2028 teilnimmst, dann bin ich dabei und werde darüber berichten und werde und auf die Knie fallen.
Wäre das nicht die Quintessenz des Spruches, es wird sich alles fügen?
Wir haben vorhin ja schon so ein bisschen geplänkelt und haben darüber gesprochen, dass du früher ein sehr talentierter Fußballer warst. Ich habe Basketball gespielt,
ja.
Und das ist ja etwas, was einen prägt über viele Jahre. Diese Verbundenheit mit dem Sport, wenn man das auch so in gewisser Weise leistungsmäßig macht. Wie ist das bei dir bis heute? Also Pickleball, klar, du hast einen, ja, Ehrgeiz. Und ansonsten im Leben?
Der Ehrgeiz wurde wieder geweckt. Ich glaube, das ist so eines, deswegen auch die Scham oder das Bereuen, weil ich diesen Ehrgeiz verloren habe. Also das Leben kommt den Weg, dann hast du einen Beruf, 9-to-5, du arbeitest, bla bla bla. Und diesen Ehrgeiz, den ich beim Fußball hatte und du beim Basketball, Steiner Bayreuth, habe ich gehört, nee, ist ja unfassbar, den verlor ich. Und meine Frau sagt immer, genau das hast du vermisst. Und meine Midlife-Crisis ist jetzt, dass ich wieder so ein junger Hund sein darf, der jedem Ball hinterherläuft und jetzt in einer neuen Sportart, ist halt Pickleball, ehrgeizig sein darf.
Aber hast du nicht Sorge, ich will jetzt gar nicht den Hobbypsychologen spielen, dass du ja sozusagen von einer Sucht,
ja,
fressen und alles übertreiben in die nächste gekommen bist?
Definitiv.
Wenn du es jetzt mit dem Sport übertreiben würdest?
Das ist die große Frage. Also erstens glaube ich fest dran, dass es böse Süchte und gute Süchte gibt. Und ich glaube, dass meine Sucht, dass ich wieder ehrgeizig bin, dass ich mich um mich kümmern mag, auch für meine Mitmenschen, eine gute Sucht ist. Mhm. Und ich habe eine sehr gefestigte Familie, die mir dann schon sagt, schau mal, 5-mal Training in der Woche ist vielleicht ein bisschen viel, mach doch 3-mal. Also die bremsen mich so ein bisschen und sorgen dafür, dass es nicht zu viel wird.
Aber das Extreme deines Wesens, das wird nie weggehen, oder?
Meine Schwägerin schrieb über die Diabetes, als sie dann hörte, dass ich jetzt so aktiv bin, kann er denn nicht krank sein wie jeder andere? Muss es denn wieder so extrem machen? Ich glaube, das gehört zu meinem Leben dazu. Aber ich finde das auch ganz okay, weil so erfährt man ein bisschen was über sich und über das Leben.
Ich sehe das ganz genauso. Aber da kann ja auch keiner raus aus seiner Haut, ne? Entspannter und vielleicht auch gesünder ist es, wenn man eine etwas ausgeglichenere
das stimmt, aber
Mentalsituation
man kann,
hat.
Man kann ja seinen Charakter auch nicht hundertprozentig ändern. Und bei mir, ich habe ja gesagt, ich bin ein junger Hund. Wenn du bei mir einen Fressnapf hinstellst, dann esse ich den auf. Wenn du aber einen Ball schmeißt, dann laufe ich dem hinterher. Und ich glaube, wenn du mit so einem jungen Hund lebst, dann schmeiß ihm lieber einen Ball und wenn er ihn gut zurückbringt, dann gibst du ihm ein Leckerli.
Sehr, sehr lustig, dass du das jetzt gerade ansprichst, weil das ist nämlich tatsächlich genau der erste Satz, den ich dir in deinen Lebenslauf reingeschrieben habe.
Wirklich?
Ja. Lies ihn bitte vor, Jürgen, und sag mir dann danach, ob du den so unterschreiben kannst.
Ich heiße Jürgen Schmieder und bin Sternzeichen junger Hund. Dazu kommt, dass mich auch Extreme magisch anziehen. Als Journalist lasse ich mich immer wieder auf verrückte Experimente ein. Ich habe 127 Sportarten, 52 Diäten und sämtliche Religionen ausprobiert und ich weiß, wie schwierig es ist, 40 Tage nur die Wahrheit zu sagen. Die Klappe konnte ich noch nie halten. Ich liebe es, gute Geschichten zu erzählen. Geprägt haben mich die Dorfidylle meiner Kindheit, das Fernweh meiner Mutter und meine unstillbare Neugier auf Menschen. Die wichtigste Frage meines Lebens habe ich mir allerdings erst aufgrund meiner Krankheit gestellt. Die Antwort nutze ich heute, um möglichst vielen Leuten zu helfen. Ja, unterschreibe ich sofort.
Sehr gut.
Du wirst jetzt wahrscheinlich die Frage wissen.
Das wäre meine erste Frage an dich. Was ist denn diese entscheidende Frage, die du dir gestellt hast nach diesem diabetischen Schock?
Wir sagen ja immer, ich wünschte, ich könnte nochmal 25 sein oder meinem 25-jährigen Ich etwas raten. Und das finde ich blöd, weil die Vergangenheit kannst du nicht ändern. Du wirst mal 70 sein, 75. Was würde dein 75-jähriges Ich dir heute raten? Mhm. Und dann handle danach.
Super Frage.
Also bei mir, das hat mein Leben verändert, weil mein 75-jähriges Ich würde sagen, Schmieder, pass mal ein bisschen auf dich auf, beweg dich mehr, sei fit, denn irgendwann werden dir die Knie wehtun. Irgendwann wirst du tatsächlich ein bisschen älter und gebrechlicher. Was hast du denn noch vor im Leben? Also ich bin jetzt 44, ich habe noch 30 Jahre, bis ich 75 bin. Und meine Antwort darauf war, ich will so viele Abenteuer wie möglich mit meinem Buben erleben. Mhm. Der ist 14 Jahre alt. Das ist ein Wilder. Das ist ein Eishockeyspieler, ein Surfer.
Ein Fortnite-Spieler.
Ein Fortnite-Spieler. Also der wird mich auch in 30 Jahren noch herausfordern.
Das ist etwas, was du mir vorhin auch schon verraten hast und was ich kaum glauben konnte. Also für die, die wissen, worum es geht, Fortnite ist halt, wie würdest du sagen, ein
Shooter, also ein Spiel. Du wirst auf so eine Insel gelassen und musst halt andere Spieler ausnocken.
Also ein Computerspiel für die Älteren unter uns. Aber es geht auch darum, dass man wahnsinnig schnell reagiert,
ja,
dass man fingerfertig ist.
Ja.
Und du hast mir gesagt, du hast ihn besiegt, deinen 14-jährigen Sohn.
Ja.
Alter, ich bin mir nicht sicher, ob ich es dir glauben soll.
Frag ihn. Also wenn es um Bauen geht, ist er besser. Aber ohne Bauen sind wir gleich gut. Und manchmal schaffe ich mehr Kills, sagt man dazu. Also da sind wir tatsächlich auf einer Ebene. Aber wichtiger ist, weil du beim Computerspielen in diesem Spiel dauernd miteinander redest, ist das, wenn wir eine Stunde zocken, ist das Papa-Sohn-Zeit.
Kommunikativ.
Wir unterhalten uns eine Stunde lang und zwar nicht über Computerspiele, sondern über alles. Weil das Spielen ist so nebenher und ich frage dann, wie war es in der Schule, wie war Eishockey? Also es ist tatsächlich, als würdest du damals mit deinem Sohn am Bolzplatz gehen.
So wie das früher war in der analogen Welt. Also du siehst das gar nicht so negativ.
Mm-mm.
Hast du nicht Sorge, dass er irgendwann verschwindet in dieser digitalen Welt?
Überhaupt nicht. Mein Sohn verlässt um 6 Uhr früh das Haus und geht surfen vor der Schule mit seinen Kumpels.
Gut, man muss dazu sagen, lebt ihr wirklich am Strand in Kalifornien?
Wir haben ein paar Minuten zum Strand. Also er fährt mit dem Fahrrad. Du kannst jetzt nicht zu Fuß gehen, aber er fährt Fahrrad dahin.
Mit seinem Surfbrett auf der Schulter?
Das hat er so nebenher. Er hat so ein E-Bike, wo er das Surfbrett einklemmen kann.
Oh mein Gott.
Der ist Skateboarder. Also er ist immer draußen. Er trifft sich nach der Schule mit seinen Freunden. Er ist auch Ringer. Also er ist sportlich, er ist unterwegs und irgendwann abends kommt er heim.
Musst du dir keine Sorgen machen.
Und dann spielt er ein bisschen Computerspiele und wir haben ja schon über Sucht geredet, solange es eine Stunde am Tag ist oder solange das in Grenzen bleibt, habe ich kein Problem.
Und vor allem, solange er so viel Sport macht.
Ja.
Also bei meinem Gott sei Dank auch so.
Okay, ja, das ist wichtig. Die müssen raus, die müssen das Leben erfahren und wenn es dann für die ist, ein Computerspiel wie der Bolzplatz bei uns damals und dann unterhalten die sich über Gott und die Welt und nebenbei zocken sie.
Interessant, wie du das siehst oder wie man es vielleicht wirklich sehen muss. Das ist ein digitaler Platz, um sich zu verständigen, um sich auszutauschen, was die ja auch tun über teilweise hunderte, tausende Kilometer hinweg.
Und er ist dann nie allein. Er spielt nie allein. Also dann würden wir uns Sorgen machen. Also, oh, der spielt er hier 4 Stunden nur für sich. Der ist immer mit seinen Freunden online.
So was gab es bei uns damals nicht in der Oberpfalz. In die 70er und in die 80er. Wir hatten ja nichts.
Ja, doch.
Wir hatten die Freiheit.
Auch. Also es war dann trotzdem auch für uns richtig cool. Ich fand das schon so.
Ich wollte das überhaupt nicht negativ sagen, sondern das war tatsächlich einfach eine andere Zeit.
Ja.
Und wie du gesagt hast, bei uns gab es noch heile Welt. Es gab sehr viel Natur. Du in Tirschenreuth geboren, da auch aufgewachsen, 21. Juni 79. Der Papa war Bankvorstand und war auch ein Lebemann, ne?
Ja, leider.
Also was heißt leider?
Leider dahingehend, dass er auf den Arschtritt, den er bekam, nicht reagiert hat. Also auch er war Diabetiker. Okay. Auch ihm wurde gesagt, du musst dich dran halten, hat er aber nicht getan. Und dann kamen mit 57 drei Herzinfarkte und zwei Schlaganfälle.
Okay.
Und bei ihm hast du gemerkt, die letzten 15 Jahre, er ist 2018 dann gestorben, der saß nur noch auf der Couch und hat am Leben nicht mehr teilgenommen. Und damit war er für mich so ein negatives Vorbild, weil ich glaube, nicht nur mein 75-jähriges Ich gibt mir einen Ratschlag, sondern mein Papa vom Himmel hoffentlich. Und der sagt, mach bloß nicht, was mir passiert ist, weil er hat nicht mehr viel von mir und jetzt seinem Enkel, von meinem Sohn mitbekommen.
Wie schade. Du hast im Vorgespräch gesagt, ich vermisse ihn unendlich.
Ja, ist wirklich so.
Also er war offensichtlich ein toller Vater.
Der war ein ganz, ganz toller Vater. Der hat für uns alles getan. Der war immer dabei, bis es nicht mehr konnte. Und ich gehe jetzt oft an den Strand oder in einen Park und unterhalte mich mit ihm und frage ihn so, schau mal, ich habe es jetzt geschafft, mir geht's ganz gut und ich glaube, dass er hoffentlich im Himmel ist und echt stolz auf mich ist, weil er sagt, schau mal, ich habe den Fehler gemacht, mich nicht um mich zu kümmern, du machst den nicht, Gott sei Dank.
Und das ist tatsächlich eine der besten Motivationen, die man haben kann, sein Leben umzustellen und zu ändern, wenn man an die Kids denkt. Man will ja miterleben, ja. Du willst ja miterleben, wie dein Sohn aufwächst.
Ja, unbedingt. Also bei mir ist es das Kind, aber es kann für andere Leute, ich habe jetzt auf dieser Reise ein paar Leute kennengelernt, die andere Gründe haben. Also es gibt Leute, die wollen Marathon laufen, es gibt Leute, die wollen für ihren Partner gesund sein, es gibt Leute, die sagen, in meinem Beruf bin ich körperlich gefordert, dafür muss ich fit sein.
Und es braucht auch Gott sei Dank nicht jeder einen Arschtritt ins Glück.
Nein. Also es kann ja jeder heute anfangen. Also mein Ding ist nur, also wenn es der fette, faule Schmieder. Ich bin ein ganz normaler Typ. Ich habe nach wie vor Job, Freunde, Hobbys,
fette,
alles.
Der fette, faule Schmieder, der so, du mal warst.
So wurde ich genau beim Basketball. Ich habe daheim Basketball gespielt und ich hielt mich ja immer für fit in dem Gym. Also so Streetball haben wir gespielt. Und irgendwann sagt jemand, ey, deckt eigentlich den Fetten jemand? Und ich sah mich so um und dachte mir, wen meinen die denn? Bis mir klar wurde, die meinen mich.
Das ist die Geschichte zwischen Eigen- und Fremdwahrnehmung.
Ja. Also die haben mich ganz klar gesagt, das ist der Dicke auf dem Court und ich wollte es nicht wahrhaben. Und jetzt wird dir so im Nachhinein bewusst, okay, stimmt, du warst tatsächlich nicht in Form.
Deine Mama lebt ja Gott sei Dank noch.
Ja.
Und von ihr hast du, so geht die Legende, die Neugier auf die Welt, auf die Menschen, aufs Reisen.
Ja, meine Mama, die wird in Jerusalem, dann hat sie uns in Kalifornien besucht. Die Frau wird jetzt 89. 79. Die ist aber unterwegs. Die ist auf dem Fahrrad unterwegs. Die ist immer noch im Eine-Welt-Laden und ich glaube, die plant schon die nächste Reise zu uns. Also die hat auch noch was vor im Leben. Das Leben ist nicht vorbei, wenn du eine gewisse Jahreszahl erreichst. Du kannst bis zum Schluss aktiv sein.
Wenn du ein bisschen Glück hast und wenn du was tust dafür. Ja.
Das ist
wie stolz ist die Mama auf dich, dass du das hingekriegt hast? Die hat sich wahrscheinlich auch Riesensorgen gemacht da vor 2,5 Jahren.
Die wird jetzt natürlich zuhören. Die hat sich wahnsinnige Sorgen gemacht, weil sie sich natürlich um ihre Kinder kümmert. Aber sie war gestern auf einer Lesung in Tirschenreuth und da habe ich schon manchmal so auf ihren Blick geschaut und der war schon sehr stolz und das freut mich dann natürlich.
Was wolltest denn du werden als Kind damals in Tirschenreuth?
Drehbuchautor. Also ich wollte, ja. Also
aber das ist ja komplett weg aus deiner Welt gewesen.
Also natürlich Fußballprofi. Also das allererste natürlich.
Erst bei der Spielvereinigung Wein.
Ganz genau. Und dann kam aber, ich hätte tatsächlich, wie du es im Lebenslauf richtig geschrieben hast, ich konnte meine Klappe nie halten. Ich habe immer Geschichten erzählt und es ist mir immer gelungen, dass die Leute mir zugehört haben, weil die irgendwie interessant waren. Und deswegen war mein Beruf, ich möchte Geschichten erzählen.
Also, du hast ja auch Filmjournalismus studiert
genau,
sogar.
An der HFF in München. Ich war mal Autor bei Herzblatt.
Du warst Autor bei Herzblatt?
Ja.
Mit welchem Moderator?
Mit Pierre Geisensetter und dann ganz am Schluss mit Jörg Pilawa. War ich so der Kandidatenbetreuer erst und dann haben wir so immer denen geholfen mit den Antworten und mit der Zusammenfassung von Susi. Sushi. Also das war eine ganz, 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 ganz tolle Zeit.
Der Nachteil am Reporterjob, ich meine, du bist durch Zufall im Endeffekt beim Sport gelandet, weil du eigentlich im Feuilleton bei der SZ, bei der Süddeutschen Zeitung, ein Praktikum gemacht hast. Dann haben die festgestellt, du kannst schreiben und haben gesagt, wie war das denn mit dem Sport? Wie bist du da hingekommen?
Der damalige Feuilleton-Chef sagte, also wir würden sie gern behalten, aber es gibt halt keine Stellen. Es war Anfang 2005 und da sagte der Mensch, wenn du Ahnung vom Sport hättest, die suchen gerade, weil da wäre so eine WM.
Ja, da kam ja dann das Sommermärchen.
Genau, die stellen gerade ein und ich so, ja, ich hätte mal Fußball gespielt. Dann hat der sofort den Online-Sportchef angerufen und die haben mich am nächsten Tag eingestellt. Und damit sind wir wieder bei, es wird sich alles fügen. Und am nächsten Tag war ich in der Online-Sportredaktion.
Großartiger Job als Reporter beim Sport, speziell bei so einer großen Zeitung. Ja. Der Nachteil daran ist, man hat nicht mehr so viel Zeit, selber Sport zu treiben. Ja. Und dann wurde das Bäuchlein immer größer.
Also ich habe tatsächlich, als ich dann bei der SZ im Sport angefangen habe, musste ich aufhören, weil du ja immer samstags beim Bayern-Spiel oder irgendwas bist, dann kannst du nicht mehr selber spielen. Und deswegen sage ich bin ein ganz normaler Mensch, weil ich glaube, jeder, der im Studium oder was weiß ich, Sport getrieben hat, irgendwann kommt das Leben in den Weg.
Ja, klar.
Ja, dann musst du arbeiten, dann kannst du nicht ins Training. Dann bist du unterwegs und dann stellt dir irgendjemand irgendwas zum Essen hin, sagst, ja komm, das esse ich jetzt schnell. Und dann hast du wieder einen Neujahrsvorsatz, nimmst 3 Kilo ab. Nimmst wieder 5 zu. Dann kommt die Hochzeit von deinem Kumpel, sagst du, nehme ich wieder 2 ab, nimmst wieder 4 zu. Also ich war tatsächlich so ein 10 Jahre lang so ein wandelndes Jojo.
Und hast ja auch eine Kolumne draus gemacht. Ja. Und da ist, glaube ich, dann auch dein erstes Buch draus entstanden, diese 52 Diäten, die du ausprobiert hast.
Wir haben schon über Schämen geredet, oder? Also
Schämst du dich dafür?
Ja, schon, weil in diesem Buch ging es nur darum, Gewicht zu verlieren. Und das ist ja der komplett falsche Ansatz. Es geht nicht ums Gewicht. Es ist mir völlig egal, wie viel ich wiege. Ich will gesund sein. Und die Intention dieses Buches damals war einfach, wie viel Kilos kann ich abnehmen mit welcher Diät? Also der Grundansatz war schon völlig, völlig falsch. Und dann fällst du auch noch auf diese Diätenindustrie rein, probierst alles kurzfristig, hältst nichts lange durch und am Ende wiegst du mehr als vorher.
Also, was war das Schlimmste, Jürgen, was du probiert hast?
Bei der Diät, meinst du?
Ja.
Ich glaube, 0 Diät. Also wirklich nichts zu essen.
Wie lange?
Dieses Heilfasten, eine Woche lang. Das reinigte schon, aber ich war dann so unzufrieden und ich hatte so Hunger. Und ich habe natürlich auch ganz, ganz viele Fehler gemacht, weil ich dann auch wieder zu schnell, man muss dann ganz langsam das Essen wieder anfangen. Und bei mir ging es dann rauf und runter und sofort wieder rauf. Und dann sagst du so, schau mal, auch das ist nicht nachhaltig.
Das war ja sehr, sehr erfolgreich, oder diese Kolumne war sehr, sehr erfolgreich. Ist da auch die Idee entstanden, grundsätzlich so mit Selbstversuchen zu arbeiten als Journalist?
Ich glaube ja, das war so ein bisschen mein Outlet, weil Journalist musst du ja immer objektiv schreiben. Du bist nie selber Teil der Geschichte und ich habe dann von diesem Gonzo-Journalismus gehört, wo du dich selber so ein bisschen zum Teil der Story machen darfst. Und das war so mein Outlet und deswegen kamen auch die Bücher, weil ich was machen durfte, was du eigentlich im Journalismus nicht darfst.
Was sehr umstritten ist nach wie vor im sogenannten seriösen Journalismus.
Ist es. Ist es wirklich. Man musste sparsam einsetzen im Journalismus. Ich habe das während Covid mal gemacht, als sie Las Vegas wieder aufgesperrt haben, war ich der Erste, der mit Steve Aoki im DJ-Booth gefeiert hat. Und die Geschichte funktioniert aber nur, wenn du den Leuten sagst, schau mal, ich bin hier, ich stehe hinter dem und ich erkläre euch jetzt, wie es passiert. Also dann funktioniert es, man muss das ganz sparsam einsetzen, aber bei so Selbstversuchen oder eigenen Geschichten ist es natürlich einfacher.
Du hast, und da habe ich mich jetzt noch gar nicht näher mit befasst, aber ich habe nur gelesen, du hast alle sämtliche Religionen ausprobiert. Was heißt das denn? Also wie stelle ich mir das konkret vor?
Ich bin um die Welt gereist und habe so nach einem einfachen ökonomischen Prinzip gefragt, was wollt ihr von mir? Also was sind die Regeln? Woran muss ich mich halten? Und was versprecht ihr mir? Und habe anhand dieser 2 Fragen versucht, rauszufinden, worum es bei diesen Religionen geht. Was bedeutet diese Religion für euch im täglichen Leben? Wie lebt ihr eure Religion? Worauf hofft ihr? Und das war ein ganz, ganz spannender Versuch, fand ich.
Hat sich deine Meinung über Religionen, dein Glaube, weiß nicht, ob du ein gläubiger Mensch bist, in irgendeiner Weise verändert dadurch?
Ja, sehr sogar, weil ich tatsächlich herausgefunden habe, es geht bei allen Religionen um ein besseres Zusammenleben, um ein harmonischeres Zusammenleben.
In der Theorie?
Auch in der Praxis eigentlich. Und es geht bei allen darum, dass es nach dem Tod weitergeht und dass es hoffentlich besser wird. Und bei mir kam dann so, wenn wir alle an sowas glauben, wie können wir drüber streiten? Und das war so meine Erkenntnis zu sagen, schau mal, eigentlich wollen wir im Zusammenleben und in der Hoffnung aufs Leben nach dem Tod, wollen wir das Gleiche. Wir wollen, dass es besser wird.
Es gibt ja viele Menschen, die sagen, diese Welt wäre eine bessere, wenn es keine Religionen gäbe. Das siehst du nicht so?
Nein, weil Religion kann auch Trost geben. Es ist eine Gemeinschaft, also meiner Mutter zum Beispiel hilft Religion total.
Ja, ich weiß, es gibt viele Menschen, denen Religion hilft, der Glaube. Ja.
In schwierigen Zeiten spendet es Trost. Deswegen, solange du nicht debattierst, dass deine Religion die bessere ist, glaube ich, finde ich diesen Zusammenhalt und er gibt dir so ein bisschen Sinn, überhaupt nicht schlimm.
Noch so eine Geschichte, die du getrieben hast, 40 Tage nicht geschwindelt.
Ja.
Und man mich da dran so begeistert und wo man auch merkt, wozu das führen kann im Kleinen ist. Stimmt es wirklich, dass deine Frau bis heute ein bisschen sauer ist auf dich, weil du ihr
ja, weil
gesagt hast, dass der Bikini nicht ganz so vorteilhaft
genau, aussieht? Genau so war die Aussage und viele Fernsehsender und Radiostationen haben sich nur auf diese eine Aussage gestürzt.
Wieso hast du es denn auch erzählt?
Weil ich dachte, das ist lustig. Also es ist so, be careful what you wish for. Man schreibt es halt auf, weil es irgendwie ein lustiger Moment ist, weil der zum Projekt passte. Und plötzlich wurde dieser Moment der Fokus. Und dann sagte meine Frau, also ist ja schön und gut, dass du jetzt erfolgreich bist mit dem Buch, aber ich muss mir dauernd anhören, dass ich einen dicken Hintern hätte. Deshalb nochmal, meine Frau hat einen ganz, 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 ganz tollen Hintern, in den ich seit 22 Jahren verliebt bin.
Das haben wir jetzt an dieser Stelle für alle Mal
geklärt
und aus der Welt geschafft. Yes. Ja, nicht, dass da irgendwelche Beschwerden kommen.
Das
weiterhin.
Ist nach wie vor die hübscheste Frau, die ich jemals live gesehen habe.
Aus
Tirschenreuth. Und ich habe Winona Ryder und Zoe Kravitz getroffen. Und diese beiden können mit meiner Frau nicht mithalten.
Punkt. Ich glaube, jetzt hast du in diesem Moment, Jürgen, alles gut gemacht, was in den Monaten, Jahren
hoffentlich,
davor.
Aber die ist ja in L.A., die hört es ja leider nicht. Nee, in der Mediathek wird die nicht sein.
Ja, unbedingt. Das nächste, was du getan hast, ist, ein Jahr hast du versucht, komplett gesetzestreu zu leben. Hört sich ja erstmal einfach an.
Ja.
Aber in der Realität?
Es wird dir klar, dass, glaube ich, mehr als die Hälfte aller Gesetzbücher, die es auf der Welt gibt, stammen aus Deutschland. Also irgendwann wird dir klar, dieser Regelwahn der Deutschen, und es wird uns jetzt in Kalifornien so klar, nicht alle anderen sind die Weirden, sondern wir Deutschen. Wir sind immer die, die pünktlich kommen. Wir sind immer die, die alles regeln wollen. Die immer sagen, so ist es, das ist aber ein Anwohnerparkplatz. Wir können sie hier nur 5 Minuten stehen. Also wir Deutschen sind die Pingeligen, die Rule Followers.
Also war das wirklich schwierig?
Es war wirklich schwierig, weil du sagst, du darfst ja noch nicht mal über die Straße gehen. Offiziell. Du musst bis zur nächsten Straßenecke und dann rüber. Und zwar nur bei Grün. Also von kleinen bis große Regelungen ist es verdammt schwer, sich wirklich an alle Gesetze zu halten.
Bei welchem Gesetz fiel es dir am schwersten? Oder wo hast du dich vielleicht erst im Nachhinein gewundert, was es da für Gesetze gibt?
Bei allen europäischen DIN-Normen. Der berühmte Bananenkrümmungsparagraf. Ja. Jetzt kommt aber das Witzige, das liegt nämlich nicht am Verordnungswahn,
sondern
es liegt an uns, weil wir im Supermarkt keine Erdbeere kaufen, auf deren Fleck drauf ist, der größer ist als 1 Zentimeter. Obwohl diese Erdbeere völlig okay ist. Und nur deshalb, weil wir uns als Konsumenten so beschwert haben, gibt es diese Normen überhaupt. Weil du keine Banane kaufst, die ein bisschen bräunlich ist, gibt es diese Norm. Du
weil die Mohrrübe eben genau gerade sein muss.
Also,
und nicht krumm,
weil wir als Konsumenten uns weigern, ein bisschen falsche oder ein bisschen mit Flecken Bananen oder irgendwas zu kaufen, gibt es diese Normen.
Deswegen gibt es zumindest zum Teil diesen aufgeblähten Bürokratieapparat da in Brüssel.
Also da sitzt keiner in Brüssel und sagt, wie kann ich euch das Leben so schwierig wie möglich machen, sondern es ist wirklich, die Leute beschweren sich, in diesem Supermarkt gibt es Erdbeeren, die sind doch faul. Und dann sagen die, nein, das stimmt nicht, aber aus diesen Beschwerden entstehen diese Normen. Also schuld sind eigentlich wir. Und das war so eine Erkenntnis.
Aber wir können es dann auch wieder rückgängig machen, oder?
Gibt es ja den Bananenkrümmungsparagrafen, den gibt es ja nicht mehr. Ja. Also das nennt sich ja dann
Bananenkrümmungsparagrafen. Diese Welt ist verrückt.
Es ist verrückt, aber wir sind die Verrückten, glaube ich.
Wie gucken die da in Kalifornien, wo du ja jetzt mit deiner Familie lebst, auf uns? Wundern sich die manchmal, weil du so ein lockerer Typ bist? Dass du Deutscher bist oder
Nein.
ist das alles überholt inzwischen?
Ich bin total deutsch. Also die wundern sich, dass ich bei unserer ersten Silvesterparty hieß es, um 6 Uhr geht's los. Dann bist du als Deutscher natürlich um 5.59 Uhr vor der Tür, klopfst. Die machte im Bademantel auf und sagte, was wollt ihr denn hier? Also in Amerika kommst du halt 1,5 Stunden zu spät und wir sind nach wie vor die gründlichen Deutschen. Also die sehen uns tatsächlich, unsere Freunde so, okay, die sind halt deutsch, ne?
Und wenn dann ein Deutscher auch noch irgendwie unterhaltsam, entertaining ist, vielleicht sogar einen Witz erzählt und komisches, dann...
Aber auf Deutsch natürlich. Also es gibt einen Grund, warum es den Begriff Schadenfreude nur in der deutschen Sprache gibt. Die deutsche Sprache ist die einzige, die den Begriff Schadenfreude, und ich erkläre das den Amerikanern, wir freuen uns, wenn jemand anders auf die Fresse fliegt. Und dann
sind, naja, aber das ist jetzt ein Klischee, Jürgen.
Nein, es ist natürlich ein Klischee, aber es gibt einen Grund, warum es den Begriff nur in Deutsch gibt. Und deshalb, mein Humor ist auch nach wie vor sehr deutsch. Der ist nicht kalifornisch.
Bist du nicht lässiger geworden durch das Leben dort am Strand?
Nein, ich habe durch das Leben am Strand erst rausgefunden, wie deutsch ich eigentlich bin. Und das ist schön. Es ist manchmal gut, pingelig zu sein. Es ist gut, pünktlich zu sein. Und das bringen wir unserem Sohn auch bei. Also nein, die Hausaufgabe, wenn du 5 Aufgaben machen musst, mach alle 5. Und nicht, na ja, wenn ich jetzt 4 mache, kriege ich auch einen 2er. Also da ist so eine deutsche Gründlichkeit und Pingeligkeit manchmal gar nicht so schlimm.
Ich freue mich so, dass du mir hier gegenüber sitzt und wir so ein schönes Gespräch haben, Jürgen, und dass es dir so gut geht.
Ja.
Nochmal, wir gehen mal zurück. 2,5 Jahre zurück, du warst auf einer Kreuzfahrt, Gott sei Dank, mit Frau und Sohn.
Ja.
Und was ist da tatsächlich konkret passiert an diesem Abend?
Mhm. Also ich war ja quasi 11 Monate lang schon diabetisch. Und an
das wusstest du aber nicht.
Wusste ich nicht, weil ich während Covid nicht zum Arzt ging. Weil ich dachte, naja, okay, weil es mir jetzt ein bisschen schlecht geht, es gibt ernstere Fälle. So war es ja auch.
Woran hast du das gemerkt, also dass es dir nicht gut geht?
Depressiv. Die Haut wird immer schlechter, meine Sicht wird schlechter, ich habe dauernd Durst. Also tatsächlich die klassischen Symptome für Diabetes. Und ich habe sie einfach ignoriert.
Gut, dann bist du auf dieser Kreuzfahrt. Mhm. Lässt es dir gut gehen?
Thanksgiving. Wir waren in 7 Restaurants auf dieser Kreuzfahrt. Weil
an diesem Abend?
Ich war Reporter für die SZ. Das war die erste Kreuzfahrt nach Covid, die man ohne Maske machen durfte. Deshalb habe ich mir eingeredet, ich muss ja jedes Restaurant testen.
Natürlich.
7 Restaurants, 7-mal Thanksgiving-Dinner, 7-mal Dessert, 7-mal mit Alkohol. Und so ging ich ins Bett und fiel ins Koma.
Das heißt, du fällst ins Koma, ins
ich hab's verschlafen.
Koma.
Also man fällt in dieses Koma, es gibt einen Schock, man verliert dann ganz viel Wasser. Ich habe mich offensichtlich übergeben und ich wach auf und habe nichts gesehen. Also ich war, wie sich herausstellte, 2,0 Dioptrien weitsichtig, obwohl ich vorher perfekte Sicht hatte. Und dann wachst du auf, siehst nichts mehr, sagst, okay, ich bin tot wahrscheinlich. Riechst, dann riechst du den kalten Schweiß und zerbrochen, ne? Sagst, naja, der Himmel ist wahrscheinlich nicht. Und dann kommst du so langsam zu dir und sagst, okay, was ist denn hier los?
Du lagst in deiner Koje da.
In meiner Koje und meine Familie, weil die mit durfte. Ich war ja als Reporter da und die haben die Kreuzfahrt selber gebucht, selber bezahlt natürlich, waren die in einer anderen Kabine, 2 Häusel weiter. Und ich robb mich in die Dusche, dreh so das Wasser auf, trink alles, was so rauskommt. Und in diesem Moment kommt tatsächlich mein Sohn in die Kabine, schaut mich an und sagt, Gott. Was ist denn hier los? Und ich wusste ja selber nicht. Und dann haben die mich quasi vom Schiff geschafft, weil das war der letzte Morgen. Die wollten mich einfach runter haben mir eine Infusion gegeben, runter. Und dann kam am Tag später die Diagnose Blutzucker 980. Also wer es nicht das weiß, heißt? Normal ist so 110. Ab 400, 600 wird es lebensbedrohlich. 980 ist völlig irre.
Also es ist ein Wunder, dass du das überlebt hast.
Ja, die Ärztin hat gesagt, sie hat noch nie so einen Wert gesehen bei Leuten, denen man nicht mindestens einen Fuß abnehmen muss. Und bei mir war alles dran. Also ich bin irgendwie über den Grand Canyon gesprungen und auf der anderen Seite unversehrt angekommen.
Aber diese Ärztin, ich weiß nicht, ob es diese war, die hat ja auch eine ganz klare Ansage gemacht dann. Ne?
Die hat gesagt, wenn sie so weitermachen, wird dieses Leben nicht mehr lange dauern. Ganz klar. Also sie werden innerhalb eines Jahres tot sein, wenn sie sich nicht ändern.
Der Moment, der dein Leben zum Besseren verändert hat.
Genau.
Weil du in dem Moment was verstanden hast?
Dass wenn ich meinen Sohn aufwachsen sehen will, wenn ich mit meiner Frau noch mehrere Jahre zusammen sein will, dann muss ich mich zusammenreißen. Und dann muss ich es ändern und zwar nicht nur ein bisschen, weil sonst kann es passieren, dass ich mein Vater werde und irgendwann auf der Couch hocke, sondern es muss sich einiges ändern.
Das eine ist, dass man davon überzeugt ist, dass man, wenn man so einen Schuss von Bug gekriegt hat, dass man sagt, ich muss was ändern. Der nächste Schritt ist, es anzufangen und der entscheidende Schritt ist, es durchzuhalten.
Ja.
Wie bist du das angegangen?
Es ging tatsächlich los mit 500 Meter Spaziergang. Mehr ging nicht. Mit einem Sit-Up, mit einem Liegestütz, mit einer Kniebeuge.
So fertig warst du?
So fertig. Also ich war tatsächlich am schlimmsten Zustand, den du dir vorstellen kannst. Und da wurde mir auch bewusst, ich bin auf der Couch gelegen, wenn jetzt ein Erdbeben kommt, muss meine Familie mich ins Auto tragen. Und diese Hilflosigkeit, wo du sagst, ich will doch eigentlich der Starke für meine Familie sein, ich will doch denen helfen, wird dir klar, wow, ich bin eine Bürde für diese. Und es gibt kein
schlimmes Gefühl.
Das ist ein schlimmes Gefühl, weil du dann komplett unfrei bist. Du bist abhängig von jemandem, dass er dich retten müsste. Und das war eigentlich der Arschtritt.
Also du hast dich körperlich fit gemacht. Du hast, nehme ich mal an, komplett deine Ernährung auch umgestellt, umstellen müssen. Mhm. Musstest du Insulin spritzen?
Nein, und ich bin jetzt auch medikamentefrei. Es war klar, ich musste mich umstellen, musste die Ernährung umstellen, kein Zucker mehr. Ich trinke fast kein Alkohol mehr. Ich wusste auch, ich muss mich mehr bewegen. Aber ich wollte keine Diät machen und ich wollte auch kein Fitnessprogramm durchziehen. Weil, wie gesagt, ich habe es ja schon probiert. Ich bin der lebende Beweis, dass Diäten nicht helfen. Ich bin der lebende Beweis, dass Fitnessprogramme nicht helfen, sondern es musste mehr passieren. Und genau deshalb gibt es jetzt dieses Buch, weil natürlich die Leute fragen, wie kamst du eigentlich von diesem schlimmen Zustand zu dem Zustand jetzt?
Ein langer, langer Weg.
Ja.
Aber es gehört weit mehr dazu, als nur Ernährung umzustellen und sich ein bisschen zu bewegen. Was denn noch?
Letztlich musst du im Kopf einen Schalter umlegen und dir klar machen, diese kurzen Ziele, dieses kurze Diät, kurz ins Fitnessstudio. Jeder hat einen Neujahrsvorsatz, den er abbricht und dann bist du verzweifelt. Und dann sagst du, oh, jetzt hat der Neujahrsvorsatz nicht geklappt, oh, ich bin noch schlimmes Ich und ach, mir geht's echt schon. Und dann sagst du, ja, jetzt ist eh schon wurscht und fängst wieder das Fressen an. Also wir alle kennen das. Deswegen, du brauchst diesen Grund, warum du es lange durchhältst und warum du auch nach 9 Monaten nicht sagst, oh, jetzt passt ja, jetzt falle ich wieder in diese alten Gewohnheiten.
Und das war bei dir eben, dass du unbedingt deinen Sohn aufwachsen sehen willst und dass du mit deiner Frau noch möglichst lange zusammen sein möchtest, weil du so gerne sie im Bikini siehst.
Unter anderem. Stimmt, ja, nicht nur im Bikini.
Du hast gleich nochmal gut gemacht.
Ja, und daraus ergeben sich all diese kleinen Ziele. Also daran sagst du so, muss ich jetzt wirklich 3 Bier trinken? Und du sagst so, nee, brauche ich nicht. Will ich jetzt wirklich Schokolade essen? Nein. Muss ich jetzt auf der Couch sitzen und Computerspiele zocken? Nein, jetzt gehe ich schnell über die Straße rüber ins Fitnessstudio.
Nochmal, der erste Schritt ist, sich klarzumachen, warum will ich ein gesünderes, vernünftigeres, besseres Leben führen.
Genau, dieser Brief an dich selbst vom 75-jährigen Ich. Was hast du denn noch vor die nächsten 30 Jahre? Und aus diesem Brief ergibt sich alles, wo du sagst, jetzt habe ich den Schalter umgelegt, was muss ich denn tun, um dieses große Ziel zu erreichen.
Aber der innere Schweinehund ist bei dem einen oder der anderen größer oder kleiner, ne?
Der ist bei mir immer noch da. Jede Woche, jede Woche. Ich bin gestern daheim gesessen nach dem Mittagessen und habe gesagt, ich will heute nicht Fitness machen. Ich möchte nicht. Und da hatte ich das Glück, dass ein Freund mir schrieb und sagte, soll mal ein bisschen Tennis spielen. Und schon geht's los. Oder wenn meine Frau eine Erdbeersahnetorte backt, die hält sich nicht dran, die backt weiter, weil es ist ja nicht ihre Krankheit. Die Versuchung
hält sich nicht dran.
Na, muss ja nicht. Also es ist ja meine Krankheit, nicht ihre. Die kann nach wie vor essen, was sie möchte. Aber deswegen, diese Versuchungen gibt's bei mir auch jeden Tag. Also das ist jetzt nicht so, dass ich ein Guru wäre. Oder
du hältst Fitness. Dich auch nicht sklavisch dran, oder?
Nein.
Du schlägst schon auch nach wie vor mal über die Stränge. Oder gönnst dir was.
Also das ist doch das Gefühl der Freiheit. Wenn ich mich 350 Tage im Jahr richtig gut dran halte, und du dann zu mir sagst, magst du jetzt ein Bier trinken und wir flätzen jetzt auf der Couch und wir spielen einen Schafkopf? Sag ich, ja, ich kann mir das leisten. Und das ist doch das größte Gefühl der Freiheit, dass du sagst, ich kann machen, was ich will.
Aber man muss vorher erst diese gesunden Routinen etabliert haben. Man braucht eine Menge Disziplin, die du als Sportler hattest, zumindest irgendwann mal.
Ja, deswegen heißt dieses Buch auch Arschtritt ins Glück und nicht, wir liegen auf der Couch und lassen es uns gut gehen. Also es gehört schon Disziplin dazu. Die Frage ist, was ist schlimmer? Jetzt ein bisschen Disziplin zu haben oder in 10 Jahren mit den Konsequenzen umzugehen, wenn du diese Disziplin nicht hast. Und ich glaube, die Konsequenzen, wie man an meinem Vater gesehen hat, sind schlimmer. Und dieses bisschen Sport und so gut, wie mir es jetzt geht, ich bin so gewohnt, dass es keine Disziplin mehr erfordert, sondern es ist jetzt einfach diese Stunde Sport oder dass ich mir, wenn meine Frau die Erdbeersahne-Rolle macht, mache ich mir frische Erdbeeren, zuckerfreie Sahne, ein bisschen dunkle Schokolade. Alles gut. Also damit ist ja auch meine Gier nach ein bisschen Süßen befriedigt. Aus dieser Gewohnheit, es macht mir nichts mehr aus.
Kann das jeder oder jede schaffen?
Ja, natürlich. Wenn es der fette, faule Schmieder schafft, dann kann es jeder. Also das ist die Geschichte dieses Buches oder die Botschaft dieses Buches, zu sagen, schau mal, ich kam vom schlimmsten Zustand zu dem, wo ich jetzt bin, ohne die ganz große Diät, ohne das ganz große Fitnessprogramm, sondern nur mit ein paar Denkanstößen. Also jeder, der ins Buch schaut, wird so 20 Denkanstöße für sich finden. Wenn du 10 davon beherzigst, wirst du schaffen. Und wie gesagt, ich bin jetzt kein Fitness-Influencer. Ich bin kein Ernährungsberater. Ich habe Job, ich habe Familie, ich habe Kinder, ich habe Hobbys.
Du bist auch kein Glücksguru oder irgendwie sowas.
Ich bin auch kein Glücksguru, nix. Also von mir gibt es keinen Podcast, wo ich euch irgendwas erzähle, sondern ich bin ein ganz normaler Typ, wie du und ich. Wir sind genau die gleichen Typen. Und wenn ich es schaffe, dann kann es wirklich jeder. Und das ist die Botschaft an alle, die zuhören. Leute, schaut mal ins Buch, weil nochmal, wenn es der fette, faule Schmieder schafft, kannst du es auch.
Jürgen, es ist ein großes Vergnügen, dass du da bist. Zack, an dieser Stelle gerne nochmal, das ist tatsächlich ein Buch, das man mit Gewinn und Genuss, wie mein Vater früher mal gesagt hat, lesen kann. Arschtritt ins Glück, der eine Moment, der dein Leben für immer verändert. Und es gehört ein bisschen Disziplin und ein bisschen Durchhaltevermögen dazu, aber ansonsten
ist ja, das... Wenn es einfach wäre, könnte es jeder.
So schaut es auch aus. Jürgen, bedanke mich bei dir. Wo geht's oder wann geht's wieder nach L.A.?
Am Sonntag.
Sonntag.
Ich fahre noch zur Messe nach Leipzig,
zur Buchmesse.
Und dann am Sonntag darf ich endlich wieder heim und ich schreibe schon jeden Tag mit meiner Frau und meinem Sohn. Und
endlich wieder Fortnite spielen.
Ja, Fortnite spielen mit und wir Kleinen. Freuen uns aufeinander und den Hintern meiner Frau betrachten.
Für die wenigen, die nicht von Anfang an mit dabei waren. Das hat der Jürgen jetzt nur nochmal wiederholt. Das war unser Running Gag, weil, sag's ruhig, wie es war, du hast irgendwann mal
gesagt, dass der Hintern meiner Frau in diesem Bikini nicht so doll aussehen würde.
Weil du 40 Tage dazu gezwungen warst, qua Selbstversuch immer die Wahrheit, was auch immer die Wahrheit ist, sagen zu wollen.
Ganz genau. Aber wenn ich jetzt sage, dass meine Frau einen tollen Hintern hat, ist es auch die Wahrheit. Punkt.
Vielen herzlichen Dank, Jürgen Schmieder. Dankeschön.
Die Bayern 1 Premium Podcasts in der ARD Audiothek und auf bayern1.de. Hören Sie zum Beispiel auch unseren Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Wie Sie die Umwelt schützen und dabei bares Geld sparen. Bayern 1 gehört ins Leben.